Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Folge 10. Wir sind wieder mal am Start. Fast sind wir schon wieder am Eis, denn mittlerweile flitzt der Puck tatsächlich wieder, wenn auch nicht bei uns, jedenfalls noch nicht offiziell. Aber darüber wollen wir sprechen. Wir wollen auch sprechen über den EHC Red Bull München natürlich im Speziellen und etwas, was sich im Umfeld von München tut und das durchaus für die ein oder andere Diskussion sorgt. Aber da kommen wir nachher dazu. Heute für euch an den Mikros sind der Sebi, der Igel und meine Wenigkeit, der Flo. Servus Jungs, guten Abend.
Servus Bernhard.
Schönen guten Abend.
Ja, wir wollen erstmal, bevor wir uns voll und ganz auf den EHC Red Bull München konzentrieren, mal einen ganz kurzen Blick in die große Welt des Eishockey werfen. In der NHL flitzt der Puck wieder übers Eis. Yes!
Ja, yes. Ja. Also, ja, ist ja schön. Es gibt wieder ein bisschen Eishockey. Man kann bei Facebook, kriegt man endlich mal wieder aktuelle Spielszenen als Video angeboten und nicht nur aufgewärmte Kost aus der abgebrochenen Saison oder ähnliches. Von daher, ja, schön, endlich mal wieder die eine oder andere Situation, über die man diskutieren kann, lachen kann oder wie auch immer man halt dazu steht.
Sebi, wie hoch ist denn dein Emotionsfaktor?
Also ich habe mich auf die ersten Spiele am Samstag wirklich gefreut, habe mir da wirklich auch Zeit dafür genommen. Ja, ist ganz nett. Es ist jetzt, zur NHL habe ich jetzt nicht so den großen Bezug, weil eigentlich immer zu spät und Ding. Und ich habe da jetzt auch zwar Mannschaften, die ich ganz nett finde, so von früher her, aber keine, wo ich jetzt so wirklich dahinter stehe oder wo ich jetzt sagen kann, das muss ich jetzt ganz stark verfolgen oder so. Aber schön, wieder Eishockey zu sehen, so im Wettbewerb. Also ja, ist halt NHL-Eishockey. Also ich würde mich freuen, wenn man die KHL-Spiele jetzt dann irgendwann wieder sehen kann, weil mir da einfach persönlich das Eishockey ein bisschen besser gefällt. Und die starten jetzt ja auch in die Preseason, wie man so schön sagt, während die NHL noch in der Postseason oder also in den Playoffs steckt.
Mir geht's ähnlich. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der die NHL richtig intensiv verfolgt, aber es ist natürlich schön, wieder Spielszenen zu sehen und auch wieder Kuriositäten. Wenn man da diesen Kanälen folgt, dann ist es schon schön, auch wieder frisches Hockeymaterial zu haben. Was trotzdem irgendwie seltsam ist, leere Zuschauerränge. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Kameras mehr in den beiden Hallen installiert sind, Screens und künstliche Zuschaueratmosphäre. Das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das ziemlich befremdlich.
Ja, also es sind wohl, ich habe vorhin nochmal nachgelesen, 32 Kameras installiert. Normaler Standard wären 20, also 12 weitere Kameras. Ich habe einen Screenshot gesehen vom Videowürfel, wo dann eingeblendet ist, heutige Zuschauerzahl 0. Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig und ganz sicher nicht das Gleiche.
Also es sind auf jeden Fall ein paar ziemlich geile Kameraeinstellungen dabei, die sie auch vorher gesagt haben, das geht halt auch nur, weil du keine Zuschauer hast, wenn du oben an den Zuschauertribünen nochmal so eine Art Spider-Cam quer durch die Zuschauertribüne fahren lässt und dann kannst du die Spieler besser verfolgen während dem Lauf. Also von den Bildern her ist es wirklich schön anzuschauen, aber wie gesagt, diese abgehängten Zuschauerränge.
Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, dass ja, warum schaut man es an? Es gibt ja durchaus Leute, denen einfach Zuschauer und das drumherum ziemlich egal sind und die das des Sports wegen es anschauen. Und der Sport ist natürlich klasse. Und ja, die amerikanischen Profiligen wollten ja das unbedingt durchziehen, dass sie ihre Geschichten zu Ende bringen, haben da ja auch intensiv geplant und am Modus gefeilt. Und von daher.
Das ja, mit den leeren Zuschauerrängen beim Zuschauen, ja, es ist ungewohnt, aber ganz ehrlich, wir haben solche Spiele auch schon bei Weltmeisterschaften im Fernseher angeschaut, wo Zuschauer hätten rein dürfen, wo trotzdem keiner da war. Wir haben sie immer mal wieder bei den Übertragungen aus der Champions Hockey League, gerade so August-Spiele in Finnland oder so, wenn dann, keine Ahnung, 700 Leute in der Halle sind, das fällt dann auch nicht wirklich mehr auf.
Das ist ja allerdings auch etwas, was sehr traurig ist, muss ich sagen. Aber dieses Champions Hockey League Thema mit dem Zuschauerzuspruch, da kann man wahrscheinlich eine eigene Sendung damit füllen. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass man das natürlich vor leeren Zuschauerrängen macht und das ist auch absolut in Ordnung. Ich finde auch die Idee mit den zwei Spielorten, wo man Eastern Conference und Western Conference zusammenzieht, eine logische Folge. So etwas Ähnliches haben wir in der Basketball-Bundesliga ja gehabt mit dem Finalturnier im Audidome hier in München. Das hat sich bewährt, hat auch gut funktioniert. Also soweit alles in Ordnung. Ich habe immer nur so ein bisschen Problem damit und das war bei den Tonspuroptionen im Fußball auch schon der Fall, die künstliche Atmosphäre da einspielen mit Jubel oder irgendwelchen Fangesängen. Okay, gibt's in der NHL sowieso nicht, aber zumindest Stadionatmosphäre. Man soll es doch wirklich so übertragen, wie es ist, ist meine Meinung.
Ich auch so. Also ich fand auch dieser künstlich erzeugte Stimmungsfaktor, ja, ich weiß nicht. Also ich fand schon komisch immer mit, sogar beim Fußball mit dem Stadionsprecher nach Toren, weil ich mir dachte, oh Gott. Für wen bejubelt er das jetzt? Für wen sagt er das eigentlich durch? Aber sei es drum. Und wer Eishockey sehen will, und der kann das jetzt wieder. Und ich glaube, es ist auch relativ günstig, irgendwie 20 Dollar oder so für alles. Von daher, ja, ist ein guter Weg, einfach wieder ein bisschen Eishockey zu sehen.
Vielleicht noch der Hinweis, Sport 1 zeigt mittlerweile jetzt auch NHL im Free-TV. Also es war, glaube ich, noch nie so einfach, ein NHL-Spiel zu sehen in Deutschland als momentan?
Ja, der Zone überträgt auch, aber ich glaube, dieselben Spiele wie Sport 1 Plus. Nö, ach, schön mal wieder so zum Reinschauen. Es ist ja nichts. Es ist ja sonst nichts. Normalerweise gehe ich ja schon so in die Jahre, wo man sagt, okay, im Sommer entweder habe ich so eine Fußball-Weltmeisterschaft oder Olympia oder irgendwas, so als kleines Methadon zwischendurch zum Durchhalten, bis die Saison wieder losgeht. Und die NHL ist schon ein besseres Methadon, ja. Das, okay. Das, also ist auf jeden Fall schon besser. Auch wenn ich sagen muss, Parkourreiten und so geht mir wirklich ab diesen Sommer.
Ich hätte es nicht
oder Synchronspringen.
Also es ist wichtig, dass bei der sehr, sehr langen Pause jetzt zwischen DEL-Ende und hoffentlich DEL-Start sehe, wie gut das Fernsehmethadon kriegt.
Ja. Vielleicht, was wir noch ansprechen können, die NHL geht einen ähnlichen Weg wie die NBA. Das Einkasernieren der Teams mit zentralen Spielorten oder einem zentralen Spielort. Dagegen gibt es ja andere Ligen, die machen das etwas anders. Zum Beispiel die Major League Baseball, die einfach sagt, ja, komm, wir reisen weiterhin quer durchs Land. Also so gesehen ist das, was hier vor allem im Eishockey abgeht, natürlich schon die sicherere Variante.
Ja, aber dieses Einkasernieren kann im Zweifel, wenn es 7 Spiele in einem Finale geht, bis 4. Oktober dauern. Das ist schon echt lang, ne?
Ja, aber das wäre dann der fließende Übergang, bis der EHC Red Bull München in die Champions Hockey League startet. Also wo liegt da jetzt genau das Problem für uns?
Also du meinst, es ist wahrscheinlich deswegen so getaktet worden. Ich denke, die NHL wird ein Game 7 im Finale erzwingen, nur damit der Übergang fließend ist.
Ich dachte immer, Eishockey ist eine große Weltfamilie.
Ja, eben. Ja. Stimmt natürlich, ja. So gesehen haben wir jetzt also was zum Übergang, bis es bei uns wieder richtig losgeht.
Ja. Apropos Übergang, um da jetzt reinzugehen, wenn die NHL-Saison ja so spät aufhört, dann werden dort ja auch die neuen Spieler erst recht spät verpflichtet. Sprich, wir werden im Oktober ja auch erst erfahren, was sich bei uns im Kader noch tun könnte.
Also diese Überleitung, Sebi. Ich erblasse vor Neid.
Obwohl du eh schon so blass bist.
Dankeschön. Das wirkt nur so. Also der Urlaub von mir ist ja noch nicht so lange her. Also eigentlich habe ich schon ein bisschen was mitgenommen. Aber
okay. Könnte
auch an dem T-Shirt heute liegen. Ist egal. Aber
aus dem Urlaub mitnehmen ist dieses Jahr kein guter Spruch.
Oh ja. Müssen wir aufpassen. Oh.
Er hat nur Erholung mitgenommen.
Achso, um
das nochmal zu betonen. Nur Erholung.
Dankeschön. Danke für die Rettung. Aber nein, Sebi, du hast das komplett richtige Stichwort gegeben. Denn wir wollen knapp 10 Minuten Nordamerika, das reicht jetzt auch. Wir wollen wieder zurück an die Isar gehen. Wir wollen uns mit dem EHC Red Bull München beschäftigen. Und dort ist jetzt auch wieder Eistraining angesagt, auch in voller Mannschaftsstärke. Natürlich unter höchsten Hygienevorschriften. Und deswegen sollten wir uns heute auch mit dem EHC Red Bull München beschäftigen, mit dem Status quo, was den Kader angeht und was sich so in den letzten Tagen getan hat. Was ich persönlich sehr interessant fand, war das sogenannte Prospect Camp in der Red Bull Academy in Liefering, wo sowohl junge Spieler des EC Red Bull Salzburg als auch die des EHC Red Bull München gemeinsam trainiert haben und einige Profis auch dabei teilgenommen haben. Beides unter der Leitung von den Chefcoaches Don Jackson und Matt McIlvain. Wie habt ihr denn das mitbekommen? Also ich persönlich sage, klasse Idee eigentlich.
Es ist eine super Maßnahme, weil die beiden Chefcoaches sich tatsächlich ja vor Ort einen super Eindruck verschaffen können, wie das mit den Spielern für die Zukunft aussieht, wer könnte passen. Und ich glaube, gerade in der immer noch relativ unsicheren Kaderplanungstransfersituation mal so eine Perspektive zu haben, da hüpft noch der eine oder andere rum, den ich im Zweifel auch brauchen kann. Ist super.
Ja, man muss es auch einfach nutzen. Und ich sage, vielleicht wäre das auch so ein Ding, nicht nur zu Corona-Zeiten allgemein. Also man hat die Akademie, man hat die Nachwuchsspieler, man ist im Sommer da. Es ist eine Sache, die ja aus Nordamerika drüben ganz was Normales ist, dass man das im Sommer macht. Oder sich vielleicht auch zu diesen Einheiten auch mal Spieler anderer Akademien oder Vereine mit einlädt, um dort nochmal ein bisschen besser zu sichten.
Insgesamt waren 40 U23 Spieler aus beiden Teams in Liefering mit auf dem Eis. Was man vielleicht auch nochmal sagen muss, aber eigentlich wissen das ja alle, Matt McIlvain war jahrelang der Co-Trainer von Don Jackson. Und es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, das haben wir schon mal besprochen, dass Matt McIlvain höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren Don Jackson in München beerben wird, sollte der irgendwann seinen Posten räumen. Also das geht schon Hand in Hand und auch die Systeme sind sehr, sehr ähnlich. Das haben wir spätestens gesehen beim Champions League Halbfinale 2019.
Ja, das macht auch Sinn. Also ich weiß, das wird man in Salzburg vielleicht nicht allzu gern hören, aber ja, so ein bisschen ist dieser Cheftrainerposten in Salzburg auch so ein Ausbildungsposten. Und dann ähnliche Systeme und ähnliche Philosophien zu haben, macht einfach total Sinn, weil der Übergang wunderbar nahtlos ist. Und auch die jungen Spieler, die in der Akademie ausgebildet werden, vielleicht nicht mehr so lange brauchen für den Sprung, weil sie die taktischen Systeme einfach schon ein paar Jahre interessant.
Ja, man hat es ja gesehen bei Daubner, Eckel, die sich ja, wenn sie von der Akademie kamen oder ausgeliehen worden sind, die waren eigentlich sofort da. Also man hatte nie das Gefühl, die müssen sich da erst reinfuchsen oder irgendwas, sondern das hat schon alles so ausgeschaut, als würde das gut zusammenpassen. Man merkt es ganz stark und ich sage jetzt mal die Handschrift, dass die jetzt mehr aus München kommt, merkt man vielleicht auch am neuen Aufgabengebiet von Christian Winkler, dass man da jetzt, sagt man, auch einen Münchner rüberzieht oder hochzieht, um das irgendwie besser zusammenzubringen.
An dieser Stelle der Querverweis auf unsere Folge 3, die Neustrukturierung bei Red Bull Eishockey mit der Beförderung von Christian Winkler zum Managing Director Sports von Red Bull Eishockey. Wir können davon ausgehen, dass diese Beförderung und dieses U23 Prospect Camp, dass da eine gewisse Korrelation da ist.
Ja, also ein ganz großer Zufall ist es, glaube ich, nicht.
Insgesamt eine Woche waren die Jungs in der Red Bull Academy in Liefering an der bayerisch-österreichischen Grenze. Und wenn wir mal gucken, wer da so alles noch mit dabei war und auch Führung übernommen hat im Camp, das war zum Beispiel natürlich ein Patrick Hager als Münchner Kapitän, aber auch ein Conny Abelshauser oder ein Maxi Kastner. Also da gab es schon auch aus erster Hand von den Profis was abzuschauen, was weiterzugeben. Ist vielleicht auch mit Blick auf die Saison in der Hinsicht gut, dass man die Profis nicht erst 2 Tage vor einem möglichen Spiel kennenlernt, sondern vielleicht schon mal einmal auf Tuchfühlung gehen konnte.
Ja, das ist sicher ein Vorteil und ja, ich glaube, gerade der Conny ist dafür einfach extrem gut geeignet.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Ja, könnte mir vorstellen, dass der einen ganz guten Draht zu den Jungen hat und vielleicht ein bisschen Lockerheit auch mitbringt, aber nur in den Raum gestellt. Er ist ja momentan sowieso so ein bisschen Aushängeschild für all mögliche Aktionen und selber auch Social Media aktiv und viel präsent. Und, ich glaube, für den wird es auch Zeit, dass er jetzt wieder mal richtig aufs Eis geht.
Er ist halt eins der Mediengesichter vom ERC, die man überall mit hinschickt und überall mal vorbeischauen lassen kann. Ja, ich.
Aushängeschild, ja.
Ja, genau.
Eigentlich ist Conny Abelshauser das Gesicht. Ich meine, wenn der im Fernsehen seinen Auftritt hat. Hochdeutsch kann er einfach nicht. Ja. Er kommt grundsätzlich gerne mit Drachtenhut und er redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ganz ehrlich, authentischer geht's doch gar nicht.
Ja, und das ist cool, wirklich. Also das ist tatsächlich authentisch. Auch wenn er so Bauernhofführungen macht von seinem Hof oder merkwürdige Urlaubsfotos mit Sandalen und Socken postest, das ist einfach immer sympathisch. Man kann ihm einfach nicht böse sein, ne?
Wie auf seinem Bauernhof einfach eine Art Fitnessstudio aus einfachsten Werkzeugen und Baumstämmen eingerichtet hat. Also das war auch schon Entertainment pur jetzt in der Sommerpause.
Ja. Und nur so nebenbei, ne? Also Conny Abelshauser bezahlt uns nicht dafür, dass wir das hier sagen, aber ich glaube, ich erkenne so ein bisschen, wir sind alle Fans von Conny.
Ja. Ich würde mir schwer tun, ihn nicht zu mögen.
Ja.
Das ist, ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass man, den kann man gar nicht mögen.
Nein. Also, ich weiß nicht. Als Gegenspieler vielleicht.
Nein.
Glaubst du auch da nicht?
Nein, es gibt so Spieler, die mag man auch, wenn sie in der gegnerischen Mannschaft sind und also Sympathieträger sind. Also, doch, finde ich schon. Also es gibt so Spieler, die kommen in der ganzen Liga eigentlich gut an.
Ja, also auch die Rolle traue ich dem Conny tatsächlich zu. Einfach Werbeträger Conny Abelshauser, muss man so sagen.
Ja, absolut. Den werden wir ja höchstwahrscheinlich noch einige Jahre auch in München haben. Auch wenn perspektivisch eigentlich schon klar ist, dass er seine Karriere in Bad Tölz ausklingen lassen wird. Das hat er ja schon mal durchklingen lassen.
Ja, 2026 als deutscher Meister.
Mit oder nach Conny Abelshauser?
Mit Tölz.
Also du meinst, er wechselt nach Tölz, führt die zum Titel und hört dann auf?
Ja, genau.
Oder aber er wechselt nach dem Titel von Tölz, nach Tölz und spielt dann noch ein Jahr Champions Hockey League mit seinem Heimatteam. Oder beides.
Ja, jetzt wird's wild, glaube ich. Also jetzt hätte ich gute Lust, den
Also irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt nimmst du es nicht ernst. Ich habe das Gefühl, ihr nehmt es nicht ernst, dass Tölz hier
2026 deutscher Meister wird? Nein, tatsächlich nein.
Also ich finde ja Ambitionen immer gut, aber momentan ist es halt einfach noch schwer vorstellbar. Da fließt noch viel Wasser die Isar runter und spült den Meisterpokal tendenziell noch ein paar Mal mehr ans Oberwiesenfeld, als dass er in Tölz hängen bleibt.
Okay.
Aber werden wir denn jetzt auch irgendjemanden dort von den Jungen, die jetzt da dabei waren, nächstes Jahr bei uns sehen?
Wieder eine schöne Überleitung, diesmal vom Egel. Ich bin heute extrem begeistert von euch Jungs. Ja, lasst uns mal wirklich detailliert mal auf den Kader gucken. Stand heute Montagabend des EHC Red Bull München und wir sehen die großen Veränderungen im Gegensatz zum Vorjahr. Die gibt es nur geringfügig. Also eigentlich haben wir nur drei Neuzugänge. Da hätten wir einmal den Zach Redmond, der aus der AHL aus den USA kommt, der ja mit einem schönen Video vom Flughafen vorgestellt wurde vom IHC in der vergangenen Woche. Dann haben wir einen Rückkehrer, den viele gar nicht mehr so auf dem Schirm hatten. Das ist Jakob Meienschein, der kommt nach seiner Leihe zu den Augsburger Panthern zurück ans Oberwiesenfeld. Und jetzt schlagen wir die kleine Brücke, die der Egel gerade gebaut hat. Nicolas Appendino, der kommt von den Red Bull Hockey Juniors aus der Alps Hockey League. So, damit sind wir aber auch schon am Ende. Das ist Stand heute die drei Spieler umfassende Liste an Neuzugängen.
Ja, ist nicht viel. Ich meine, es waren jetzt auch nicht wahnsinnig viele Abgänge. Jeffrey ist klar.
Karriereende.
Mats ist klar. Und noch die beiden Verteidiger, Parlett und Botnarczyk, oder?
Ja, wir haben noch Philipp Maas, der zukünftig für Salzburg in der Alps Hockey League spielt. Und um das Ganze jetzt mal protokollarisch korrekt zu machen, wir haben noch Zach Fukale, der da war und eigentlich gar nicht da war.
Und nie gesehen war, ne?
Okay. Der eigentlich für als Backup für die Playoffs geholt wurde.
Also eigentlich sind es vier mehr oder weniger Stammspieler. Mats war lange verletzt, war, glaube ich, bei manchen auch schon raus aus dem Kopf, obwohl er die Vorjahre echt ein wichtiger Baustein war. Bei Jason
Das Karriere, ja, das hat sich so ein bisschen angedeutet.
Ja, ist auch total nachvollziehbar, ist trotzdem schade. Ja, der Palet wechselt nach Finnland.
Zu Tappara Tampere.
Ja, er trifft also auf Salzburg in der CHL. Und der Herr Botnarczyk, keine Ahnung.
Ja, da ist nur klar, dass er keinen neuen Vertrag bisher bekommen hat. Ob dann noch Gespräche stattfinden, wir werden sehen. Aber momentan, zumindest was Christian Winkler hat durchklingen lassen, die Tür ist erst einmal zu.
Na gut. Also von der Menge an Personal reicht es.
Ich finde den Kader eigentlich gut gefüllt. Also Palet durch Redmond zu ersetzen, ja, Palet kam als der Top-Verteidiger eigentlich, sogar fast ligaweit, aus der KHL kommend und mit vielen Vorschusslorbeeren war in Berlin richtig gut. Und man hat sich aber viel versprochen und selbst vor seiner Verletzung weiß ich nicht. Also
es gab in Berlin schon welche, die tatsächlich auch gefragt haben, was will München mit dem denn? Also der hat auch in Berlin nicht nur Begeisterung hinterlassen.
Ja, es gibt auch viele Berliner, die finden Kettemer als den besten Verteidiger, den sie haben.
Ja. Ich fand ihn gar nicht so schlecht anfangs. Ist aber jetzt auch keine Katastrophe, dass er weg ist.
Ja. Ich
glaube, dass der Herr Redmond eine deutliche Verstärkung ist. Ja. Also, vielleicht auf den freue ich mich.
Sorry? Ja, Sanguinetti ist noch dabei. Seidenberg, Abelshauser, Beul, Uli. Also die Verteidigung ist schon nicht so schlecht besetzt. Ein Emil Kwas, der muss dieses Jahr den Sprung machen, find ich. Also ein Kwas muss jetzt ankommen. Luca Zitterbart hat bestimmt noch ein Jahr hin oder her, wobei dem könnte man es auch zutrauen.
Ja.
Gut, und Appendino muss man jetzt mal schauen, wie stark er jetzt wirklich dabei ist, wie das jetzt funktioniert zwischen den Teams mit den Förderlizenzen, wie durchlässig das jetzt auch dann ist mit Hygienekonzepten und Dingen, wie man die Spieler halt hin und her schicken kann. Daher vielleicht auch die Überlegung vom Management zu sagen, ja gut, wenn wir die Spieler nicht runterschicken dürfen nach Garmisch oder irgendwo hin, sondern die müssen da bleiben, dann sollen sie gefälligst auch spielen, weil irgendwo müssen sie die Spielpraxis ja herholen. Verstehe ich dann schon, dass man dann irgendwo sagt, wir müssen jetzt irgendwann mal zumachen, wenigstens das Transferfenster. Und wenn man noch, ich sage jetzt mal, in den Gefilden, in denen der EHC Red Bull München fischt, das ist Nordamerika, da werden dieses Jahr die Verträge auch erst im Oktober, im November dann fix für die nächste Saison. Lasst uns doch lieber mal schauen, was da noch übrig bleibt an Spielermaterial.
Ja. Also ich meine, man muss jetzt erstmal den Kader nehmen, wie er gegeben ist. In einem Interview hieß es ja im Prinzip auch, dass, wenn jetzt nichts weiteres passiert, das heißt, der eine oder andere dann selber vielleicht nach Nordamerika wechselt.
Zu dem Thema kommen wir gleich.
Dann passiert da nicht mehr großartig was oder ist erstmal nichts geplant. Und über die Verteidigung, also da mache ich mir tatsächlich auch am wenigsten Sorgen. Im Sturm sieht das, finde ich, ein bisschen anders aus.
Sollen wir vielleicht gleich mal auf den Sturm gehen?
Ja.
Bevor wir uns mit den Torhütern beschäftigen, dann gehen wir doch mal in den Sturm. Da verändert sich, wenn man es genau nimmt, bis auf die Rückkehrer Jakob Meienschein jetzt eigentlich nichts. Ja.
Also im Prinzip tauscht man den Abgang von Jason Jeffrey und Mats Christensen gegen Jakob Meienschein.
So, und da haben wir jetzt Diskussionspotenzial, würde ich mal sagen.
Ja. Also mir fehlt da einfach noch was Zündendes.
Wir hoffen jetzt mal, dass Roy eine fitte Saison spielen kann. Schütz und Peterka vielleicht da bleiben. Dann hat man jetzt Eckel ja durchaus als festen Spieler mit dabei.
Ja, auch Lobach war nicht so schlecht in den Spielen, die er gespielt hat.
Also ich bastel mir jetzt mal einfach mal so ein paar Reihen. Wir nehmen mal eine Reihe ganz einfach wieder Elis, Hager, Gugula. Kann man immer zusammen spielen lassen. Zweite Reihe haben wir dann Vokes, Berg und Roy.
Ja.
Haben wir auch keine schlechte Reihe. dritte Reihe basteln wir mal um den Kastner, dem stellen wir den Mauer an die Seite und einen Schütz. Und dann hätten wir immer noch eine Reihe mit Peterka, Eckel, Daubner, vielleicht auch einen Lobach mit dazu.
Und wir merken schon, wer nicht genannt wird.
Ja, Parks, oder?
Ja.
Also
mal eben
den Parks vergessen. Also ich sage jetzt mal so, also mir fehlt jetzt da im Sturm eigentlich auch nicht wirklich was, um hier wirklich vier starke Reihen aufs Eis zu bringen. Und die Frage bei Verletzungen, klar kann man mal ein paar Spiele auch mit drei Reihen spielen, dreieinhalb Reihen. Oder wir haben halt eben dieses Prospect Camp.
Ja. Das ja durchaus in den letzten Jahren war Salzburg bzw. die Red Bull Academy ja durchaus immer wieder ein Garant dafür, dass für Münchner Verhältnisse noch unbekannte Namen vor allem in die CHL mal reingeworfen wurden. Ja. Wie Puzzleteile eingesetzt wurden, sei es, weil noch jemand nicht ganz fit ist oder weil man jemanden schonen möchte. Keine Ahnung, aus welchen Gründen. Und in den seltensten Fällen haben diese Jungs enttäuscht. Man hat vielleicht gemerkt, dass ein bisschen Erfahrung fehlt. Aber was Einsatzwillen anging, was Spielverständnis anging, war das mehr als solide.
Ja, stimmt. Das stimmt natürlich. Also es kann auch alles funktionieren, wenn die fit bleiben, wenn Roy wirklich eine fitte Saison spielt, wenn die Hager-Gogola-Elis-Reihe auf allen Positionen gut funktioniert, kann das alles tatsächlich funktionieren. Erfahrung ist aber halt auch so ein Thema. Ja, klar, also die jungen Spieler sind ja älter geworden, aber mit Jason Jeffrey und Mats Christensen ist dir natürlich schon eine ganze Menge Erfahrung weggebrochen.
Dann werden aber halt auch einfach Spieler wie Maxi Kastner noch mal ein bisschen Tick mehr gefordert sein, weil zur jungen Garde gehört er zum Beispiel auch nicht mehr. Er hat noch mal einen weiteren Schritt gemacht. Das ist auch in Ordnung, aber jetzt muss er auch nochmal den nächsten Schritt machen. Er wird mittlerweile einer der Münchner Urgesteine. Er geht langsam in diese Richtung und muss dementsprechend auch jüngere Spieler heranführen und auch mal führen können.
Ja, das stimmt. Also tatsächlich, die Zeit vergeht und Maxi Kastner ist mittlerweile raus aus dem. Er gehört zu den jungen Spielern. Der hat ja auch schon echt super Spiele gemacht und der hat vorletztes Jahr in der Champions League gerade extrem gut gespielt. Und ja, daher ist ihm das schon auch zuzutrauen, ja.
Also er geht jetzt in seine sechste volle Saison beim EHC, glaube ich.
Was mir bei Maxi Kastner aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber der Abgang von Dominik Cahun in die NHL hat ihm eigentlich nochmal so ein bisschen Rückenwind gegeben. Ich weiß nicht, ob das war, ich stehe plötzlich in einer Reihe weiter vorne, ich kann mich jetzt weiter präsentieren oder auch als Anstacheln, schau mal, es hat einer geschafft, jetzt muss ich mal gucken, dass ich vielleicht auch nochmal die zwei, drei Schritte nach vorne mache.
Ja, ich glaube, dass das schon eine Rolle gespielt hat, dieses jetzt muss ich auch den nächsten Schritt machen, weil jetzt habe ich mehr Verantwortung im Team. Sowas kannst du zum Beispiel, glaube ich, auch in Zukunft von einer Maxi Daubner einfach erwarten. Also, die ist ja jetzt auch schon ein paar Spiele länger dabei gewesen und hat da auch super Ansätze gezeigt und hängt sich immer voll rein und ich sehe schon, dass der auch sich nochmal deutlich weiterentwickeln kann. Wie gesagt, es ist ein Bauchgefühl. Ich weiß auch nicht, aber irgendwas fehlt mir da noch am Sturm. So ganz genau kann ich es gar nicht beschreiben. Und dann hast du halt noch diese Personalie, Jakob Meinscheid.
Ja, und die kommen wir irgendwie nicht ganz herum.
Der war weg.
Das Problem ist, es gibt Spieler, die sind weg und die fehlen. Und er ist ein netter Kerl und das ist das Ding. Und ich hatte jetzt so vom Zuschauen aber nie das Gefühl, dass er der Mannschaft irgendwo groß gefehlt hätte.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ein Jakob Meinschein, der kam rein und hat eigentlich Spaß gemacht in München. Aber dann war dieser nächste Schritt, der hat gefehlt, der kam nicht. Das war so feststeckend in dieser Talentrolle. Ich fand dann den Schritt zu sagen, wir leihen ihn jetzt mal nach Augsburg aus, dass er Spielpraxis bekommt mit weniger Druck, fand ich eigentlich eine gute Maßnahme. Das Problem nur, erstens, er ist in München kaum abgegangen. Und zweitens, in Augsburg ist er alles andere als herausgestochen.
Ja, das stimmt. Meines Erachtens steht der jetzt im Kader, weil er halt ein gültiges Arbeitspapier bei uns hat. Aber wenn alle fit sind und auch die ganzen jungen Hüpfer da sind, sehe ich ihn irgendwie nicht zwingend in der Mannschaft.
Ja, Jakob Meinscher ist mittlerweile auch 23 Jahre alt. Also zu der ganz jungen Garde gehört er jetzt dann auch langsam nicht mehr.
Ja, ich denke, das war ja auch das Problem. Er hat halt Vertrag und für Garmisch war er schon zu alt.
Ja, ich glaube, also ich würde jetzt auch nicht zwingend sagen, dass er Oberliga spielen muss, ne? Also.
Nein, ja. Von dem her war es bestimmt besser, ihn fest in Augsburg spielen zu haben, wie immer wieder runterwechseln zu lassen. Ja. Aber
ich glaube einfach, der hat tatsächlich so ein bisschen die Situation gehabt, so für Garmisch eigentlich zu stark oder für Oberliga zu stark, für Top-Team DEL, aber noch nicht stark genug. Weil so ein bisschen ähnlich wie bei den Eders es dann auch gelaufen ist.
Ja. Solide, aber niemand, der dich im Zweifelsfall nochmal eine Stufe höher bringt.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, ob der selbst dann in der Situation glücklich ist, wenn er dann auf der Tribüne schaut, wie deutlich jüngere Spieler als er sich in den Vordergrund spielen und es für ihn nicht weitergeht.
Es bleibt mal abzuwarten, ob sich da nicht vielleicht vor Saisonstart sogar noch was tut. Na, ja. Also das ist ja eh so ein Thema, das dieses Jahr extrem schwer ist. Wir wissen noch nicht genau letztendlich, wann der Saisonstart wirklich ist. Momentan ist geplant Anfang Oktober CHL-Start, München gegen Tampere. Dann Mitte November eigentlich der DEL-Start vorgesehen. Also da fließt noch ganz viel Wasser die Isar runter. Deswegen ist, glaube ich, der Kader grundsätzlich auch noch nicht hundertprozentig in Stein gemeißelt. Vor allem nicht, weil wir noch zwei Youngster haben, wovon einer eine extrem gute Rolle im NHL-Draft spielen könnte und ein weiterer schon mal gedraftet wurde, quasi noch so ein bisschen im Hinterkopf ist, wo aber die Tendenz dazu steht, dass er in München bleibt. Derjenige, der höchstwahrscheinlich mindestens noch ein Jahr in München spielt, das ist Justin Schütz. Und derjenige, der laut Aussage von Christian Winkler, wo es eine in etwa 70-prozentige Chance gibt, dass er noch ein Jahr in München spielt, weil man ihn in München parkt, das ist JJ Peterka. Um das nochmal ganz genau zu sagen, Christian Winkler hat im Interview mit dem Münchner Merkur gesagt, er habe sehr viele Gespräche mit NHL-Scouts geführt und 70% der interessierten NHL-Clubs würden es durchaus begrüßen, wenn JJ Peterka nach dem Draft zumindest noch ein Jahr in München spielen würde.
Das würde ich auch durchaus begrüßen. Die beiden Jungs haben Spaß gemacht. Also gerade zu Beginn der Saison, im Prinzip bis zu ihrer eigenen WM, wo sie auch gut gespielt haben. Danach, glaube ich, war es körperlich irgendwann echt schwierig für die zwei. Und dadurch, dass wir dann ja auch viele Verletzte hatten, war da auch nicht groß was mit Pause. Und deswegen, ja, sind sie ein bisschen eingebrochen. Aber dass die beiden Spaß machen, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. So ein bisschen wie früher halt Dominik, ne?
Ja, doch, ne, es kann ja immer was passieren im Komplettdraft und wer weiß, vielleicht ist ja auch Schütz noch da zum Gehen. Aber wie gesagt, wir haben aber auch die Möglichkeit oder wir sollten die Möglichkeit nicht außer Acht lassen, wenn wir nochmal nachverpflichten möchten, dass der nordamerikanische Spielermarkt einfach noch nicht offen ist oder nicht so, wie wir uns vielleicht dran bedienen wollen können.
Ja.
Deswegen sage ich, ja, man kann jetzt natürlich Stress machen, aber ich sage jetzt mal, vielleicht ist der ein oder andere Spieler dabei, der noch nicht spruchreif ist, weil er sich noch Hoffnungen macht, den Sprung von Nordamerika aus in die NHL zu schaffen. Vielleicht ist ein Platz in der Verteidigung frei, wie die letzten Jahre, weil Spieler dabei sind, die vielleicht nicht mehr in der NHL unterkommen nächstes Jahr und in der Münchner Umgebung schon ein Häusle gebaut haben.
Ich hoffe sehr, du redest jetzt von Dominik und nicht von dem anderen. Weil, nee.
Also ich glaube nicht, dass Dominik Cahun irgendwo ein Haus baut.
Natürlich nicht.
Nee. Der hat sich eine Wohnung gekauft.
Ohne Spaß, das Holzer-Thema.
Ja, das muss jetzt angesprochen werden.
Jedes Jahr. Ja. Warum nicht? Haben wir jedes Jahr diskutiert. Letztes Jahr war es wohl denkbar knapp, dass er dann doch nicht hier gelandet ist. Und ja, schwächer macht er uns sicher nicht.
Naja, ich sage jetzt mal, wenn du dir jetzt aber auch mal unsere Verteidigung anschaust, so ein ordentlicher Defensivschrank könnte schon noch was haben.
Wäre ein schönes Zuckerle.
Ja, genau, Zuckerle obendrauf. falls der Zitterbart doch in Garmisch gebraucht wird, muss halt der Holzer spielen.
Ja, oder hast du Angst, dass er uns den Goldmann macht?
Nein. Nein, 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 nein. Keine Angst.
Dann lass uns doch nochmal einen Blick ganz nach hinten werfen. Denn dort, wo, wenn man sich mal die Liste so anguckt, wenig Platz ist, das ist auf der Torhüterposition, weil laut Liste haben wir 4 Münchner Goalies. Das sind Danny Außenbirken, Daniel Fiesinger, Daniel Alavena und immer noch Kevin Reich. Da gab es doch Gerüchte.
Ja, hartnäckige Gerüchte sogar.
Stichwort Iserlohn.
Zwischen Iserlohn und der NHL sogar. Also,
und am Ende bleibt er doch.
Alles möglich.
Momentan ja, deutet eigentlich alles darauf hin, dass er in München bleibt. Aber das Torhüter-Karussell in der DEL, also eigentlich ist da momentan noch ein bisschen Bewegung drin. Oder es gibt Optionen.
Naja, aber wenn du dir jetzt mal anschaust, wenn wir jetzt noch ein paar Monate zurückdenken, kurz bevor die Saison vorbei war, da war eigentlich relativ klar, Danny Austin-Birken geht nach Düsseldorf, glaube ich, war das, und Kevin Reich nach Iserlohn. Und wir stehen dann da mit Fiesinger und Alavena. So waren so die Gerüchteküche im Februar noch. Und dann durften wir Fiesinger ja auch mal so ein bisschen bei uns im Tor anschauen.
Das wurde von Spiel zu Spiel besser übrigens.
Das war nicht schlecht, was er da gemacht hat. Ja. Also für mich auch auf der Torhüterposition, also das sind Luxusprobleme weiter, dass wir haben, dass wir, ich sage jetzt mal, gut, Alavena haben wir jetzt alle nicht so oft gesehen, oder um ihn wirklich gut einschätzen zu können. Aber so dieser Zweikampf Fiesinger-Reich, glaube ich, ist wirklich spannend oder bleibt auch nächste Saison spannend. Und Danny Austin-Birken, ja, selbst in der schwächeren Phase gehört er noch zu den besseren Torhütern der DEL.
Also ich wollte es immer mal auch zum Sevi sagen, das sehe ich anders. Endlich habe ich die Gelegenheit. Wunderbar. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen mit der Torhüterposition. Okay. Ich finde, dass beide, also Danny und Kevin, nach ihren Verletzungen nicht mehr wirklich stark waren. Vor ihren jeweiligen Verletzungen waren sie übrigens beide Bombe. Da war Kevin, glaube ich, oder für mich sogar der Bessere. Also es gab dann ein Heimspiel gegen Straubing, da hat er wirklich Bombe gehalten. Ja, mir ist das ein bisschen zu unsicher. In welcher Form wir die da vorfinden werden. Klar ist Danny, wenn er einen Top-Tag hat, ist Danny ein Top-Torhüter. Es schleichen sich aber dann auch wieder andere Tage ein. Und ich weiß nicht, wenn man ein top-europäisches Team sein will, das einen Champions-League-Titel womöglich gewinnen will, braucht man einen top-europäischen Torhüter.
Und du sagst, wir haben ihn nicht mehr.
Wir haben ihn nicht mehr. Wir haben ihn auf der einen Seite nicht mehr und auf der anderen Seite vielleicht noch nicht.
Das heißt, aus deiner Sicht haben wir gerade eine Delle in der Torhüterposition. Wir sind gerade in einer kleinen Talsohle.
Ja. Also ich mache mir jetzt nicht Sorgen, dass wir in jedem Spiel weggeschossen werden, weil unsere Torhüter nur dann eben lang, ne?
Es gibt ja auch noch eine Abwehrreihe davor normalerweise. Okay. Und die haben wir vorhin noch gelobt. Insgesamt.
Richtig. Aber ich sehe nicht, dass sie auf internationalem Niveau entscheidende Spiele zwingend ein Faktor sind, der uns das Spiel gewinnt.
Dann mal meine Frage an euch. Wenn sich in diesem Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2021 noch etwas tun soll, wo wäre das?
Tor.
Sebi überlegt.
Ich finde die Verteidigung eigentlich gut aufgestellt. Ich finde den Sturm nicht schlecht. Wenn es noch irgendwo die Möglichkeit gibt, so einen richtigen Scorer zu kriegen, so ein richtiges Tormonster, dann würde ich sagen, da würde ich, also ein Roy könnte es werden, wenn er fit ist, hat er letztes Jahr nicht gezeigt. Von einem Gogula hätte man es erwartet. Nach der letzten Saison fehlt mir der Glaube daran, dass er explodiert im nächsten Jahr.
Ja, deutlich sogar.
Kastner hatte gute Ansätze. Nee, ich weiß es nicht. Nein, ich hätte gern wirklich einen, der halt mal so richtig, ja, der öfters mal richtig einen raushaut.
Wir verstehen dich.
Ja. Ja, ja.
Gut, so, fassen wir zusammen.
Kowalczuk
von München. Fassen wir zusammen, der EHC Red Bull München ist grundsätzlich nicht schlecht aufgestellt, hat an Erfahrung verloren. Es sind aber auch ein paar Junge noch da in der Hinterhand, die den nächsten Schritt machen können und werden. Da sind wir ja, relativ positiv. Und es ist noch ein weiter Weg, bis pflichtspielmäßig wieder gespielt wird. Dementsprechend passiert dann wahrscheinlich, vielleicht, wir wissen es nicht. Es wird, wenn sich was tut, werden wir das definitiv diskutieren.
Genau.
So, jetzt gehen wir mal kurzzeitig nochmal weg vom Eis, denn am heutigen Montag hat eine Meldung aufgetaucht, die bei dem ein oder anderen Fan zumindest für Fragezeichen gesorgt hat und für gewisse Verwirrung. Es geht um Hallenbau. Und es geht in dem Fall nur indirekt um den neuen SAP-Garten, wo fröhlich weiter gebuddelt wird, wo es zwischendurch Gerüchte gab in Fankreisen, dass da vielleicht ein bisschen Bauverzug ist. Nein, an sich, wenn man sich den Bauplan anguckt, ist eigentlich alles in Ordnung. Im August sollen die Rohbauarbeiten starten. Und wenn man sich das Löchle jetzt mal anguckt, das Löchle ist ganz schön tief geworden, das darf uns freuen. Also man kann eigentlich sagen, da läuft eigentlich zumindest augenscheinlich alles einigermaßen nach Plan. Jetzt kommt aber ein Bericht heute in der TZ gewesen. Ich glaube aber auch bei den Kollegen des Münchner Merkur. Event Arena am Airport, ein hochfliegender Plan. Dort heißt es, dass es Überlegungen des Münchner Flughafens gibt, eine Multifunktionshalle dorthin zu stellen, das Munich Convention Center für bis zu 20.000 Zuschauer, in dem Konzerte, Kongresse und TV-Aufzeichnungen stattfinden sollen. Und da wurde sofort die gedankliche Brücke geschlagen. Ja, aber in München bauen sie doch den SAP-Garten und überhaupt da ist die Olympiahalle. Ja, was ist denn da los? Ich denke, das sollten wir mal zumindest ein bisschen einordnen. Und da fangen wir mal am besten an am Grundlagenvertrag oder an der grundsätzlichen Regelung zwischen Olympiahalle und SAP-Garten. Und dort werden sich wahrscheinlich die ersten Fragen schon in Luft auflösen.
Ja, mag das korrigieren, aber mein Kenntnisstand ist, im SAP-Garten dürfen nur sportnahe Veranstaltungen stattfinden. Sprich, wir, die Basketballer und keine Ahnung, irgendwelche anderen Sportveranstaltungen, ein Darts-Turnier, X-Games, was auch immer, aber es muss mit Sport zu tun haben.
Da widerspreche ich dir definitiv nicht. Das ist mein Kenntnisstand.
Okay. So. Und im Gegenzug finden in der Olympiahalle Konzerte und sonstige Events statt.
Womit wir eigentlich schon mal sagen können, SAP-Garden-mäßig hat diese geplante neue Halle mit Blick auf den EHC Red Bull München und auch auf den FC Bayern Basketball erstmal keinerlei Auswirkungen. Und wenn man auf die Formulierung guckt, Konzerte, Kongresse und TV-Aufzeichnungen, ich lese da nichts von Sport.
Es wäre aber vom Konzept her auch genau die Halle, die abgeht. Oder die gut abgeht. Also eine zweite große Konzerthalle neben der Olympiahalle wird schon lange gefordert.
Ja, weil wir keine Konzerthalle haben mit einer vernünftigen Akustik.
Richtig. Schau das Zenit an. Das ist ja keine, also das ist ja eine...
Wie viele Zuschauer passen da reinstehend? 5.000, wenn es hochkommt. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber es ist auch keine Monsterhalle.
Ja, ich denke so und die Akustik ist jetzt nicht so, da ist in Ordnung. Ein großes Fernsehstudio, wo man auch mal gescheite Aufzeichnungen machen kann, haben wir in München. Verkehrstechnisch total beschissen angebunden. Also da holst du dir auch keine großen Shows oder irgendwo mehr ab.
Wenn überhaupt, waren es die umgebaute Messehalle draußen.
Ja, genau. Also du holst da keine Leute ab und in die Bavaria Filmstudios raus, da fährst du ja dich dumm und dämlich. Also gerade für ordentliche Fernsehshows mal zwischendurch, ja, durchaus. Und eine kleine Messehalle irgendwo in Flughafennähe, ideal.
Also wir reden hier von 18.000 Quadratmetern. Das Gelände, das bebaut werden soll, liegt im Nordwesten des Flughafens, also auch autobahnnah. Und es heißt, wenn alles relativ schnell gehen würde mit Genehmigungen etc. pp., dann könnte eine Eröffnung 2024 erfolgen.
Gut. Weil wir gerade hatten, 5.880 passen maximal ins Zenit. Also das zum Quervergleich. Damit hast du vielleicht so eine kleinere Eventhalle, die muss sich dann vielleicht auch nicht die großen Sorgen wegen der großen neuen Eventhalle machen. Also meines Erachtens ist es eine Geschichte zwischen der Halle am Flughafen oder diesem Eventcenter am Flughafen und der Olympiahalle.
Ja. Was hier in dieser Situation auch ein bisschen diskutiert wird, ist so die verkehrstechnische Lage. Weit vor den Toren Münchens eine S-Bahn-Anbindung, der S-Bahnhof aber weit entfernt. Ja, und es gibt die Befürchtungen, dass Leute nur wegen Events mit dem Flugzeug nach München reisen könnten. Jetzt möchte ich niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, das ist doch heute auch schon der Fall. Und ich rede jetzt nicht nur vom FC Bayern München oder so etwas, sondern auch für Konzerte oder Kongresse oder sonst irgendetwas.
Oder Eishockeyspiele. Also ich kenne genug Leute, die für ein Spiel nach Berlin mal schnell nach Berlin hochfliegen, in die Eishalle, also in die Mercedes-Benz Arena fahren, von dort aus wieder zurück zum Flughafen und dann wieder nach Hause fliegen.
Ja, und das, also.
Oder in Köln.
Ich glaube auch, dass das heute schon so ist, so wie halt auch von hier aus Leute, keine Ahnung, nach London fliegen, um irgendein Konzert zu besuchen und dann wieder zurück. Also, es ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Und da ist, glaube ich, unabhängig davon, ob das Ding jetzt zufällig genau am Flughafen steht oder in der Stadt selber wäre. Also, wenn ich ein Konzert besuchen will und dahin fliege, ist es mir egal, ob ich dann noch eine halbe Stunde in die Stadt fahren muss oder nicht.
Es ist sogar eher ein Vorteil, wenn du vom Flughafen rausgehst, daneben ist ein Hotel und weitere, keine Ahnung, 2 Kilometer entfernt ist diese Halle.
Ja.
Na? Und es gibt durchaus mittlerweile sehr viele Hotels in Flughafennähe. Das ist ja ein eigener Wirtschaftsstandort mittlerweile schon fast. Und was das Thema angeht mit Anbindung öffentlicher Nahverkehr, in dem Fall S-Bahn, das wäre der Bahnhof Besucherpark. Es gibt ja schon so etwas wie eine automatische U-Bahn zwischen dem Terminal 2 und dem Satellitenterminal und das funktioniert einwandfrei. Spräche ja eigentlich jetzt auch relativ wenig dagegen, so eine Verbindung, Querverbindung zu einem Veranstaltungsort noch hinzulegen. Also ich glaube, das wäre das geringste Problem.
Nee, man baut ja auch keine Halle irgendwo aufs Feld, ohne die irgendwo anzubinden. Also die Diskussion finde ich jetzt eher... Weiß ich nicht. Man stellt doch keine Halle hin und sagt, oh, wie die Leute da hinkommen über einen matschigen Feldweg, das bleibt jetzt den Leuten überlassen. Also das an einer 20.000-Leute-Arena. Man sich Gedanken drüber macht, wie die Zubringung ist, wie die Parkplätze sind, wie die öffentlichen Verkehrsmittel dorthin ausgebaut werden und. Dass das halt noch nicht da ist, ist ja kein Grund, dass es nicht gibt, wenn die Halle dann gebaut wird. Also, im Gegenteil, das eine nimmt doch das andere mit.
Absolut, vor allem, weil mittlerweile erste Neubauten sowieso notwendig sind. Also Markus, der sehr oft am Flughafen ist, berufsbedingt, hat uns ja auch erzählt, dass mittlerweile dort auch die ersten Parkhäuser einfach auch in Jahre kommen. Da muss modernisiert werden, da muss auch neu gebaut werden. Das wäre in einem Aufwasch in diesem Fall zu erledigen.
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass man da von der Infrastruktur Lösungen finden kann und auch finden wird. Nichtsdestotrotz bleibt es für mich jetzt kein Thema, was für uns jetzt aus Eishockey-Sicht riesige Relevanz hätte.
Maximal noch für die Eishockey-Teams aus Erding-Freising.
Ja, gut, wegen mir auch gerne das, aber also nein, es ist kein Konkurrenzprodukt zum SAP-Garden, da bin ich mir ziemlich sicher.
Das wollen wir hier mal ganz deutlich festhalten. Also, der SAP-Garden in München wird gebaut von Red Bull. Dort zieht der EHC Red Bull München ein, samt Geschäftsstelle. Da gibt es 3 Trainingshallen. Das geht auch in den Breitensport. Als Dauermieter geht die Landeshauptstadt München und der FC Bayern Basketball mit rein. Also ist das da draußen definitiv keine Konkurrenz für den Hallenneubau im Olympiapark. Mal ganz fett unterstrichen. Haben wir noch irgendwas vergessen, über was wir heute reden wollten?
Nein. Der EHC hat neue Trikots.
Ja. Der EHC München hat neue Trikots. Da können wir mal eine Mini-Diskussion aufführen. Ich sage aus meiner Sicht, ich finde sie klasse. Schlicht, elegant und dieser weiße Streifen oben auf überhalb Brusthöhe. Mir gefällt es. Was mir wiederum nicht so gefällt, aber da hat der EHC Red Bull München einfach keinen Einfluss drauf. Das ist das Paddy DEL-Logo, das einfach relativ bunt ist und die Meistersternchen werden dadurch kleiner.
Ja. Also nachdem ich das Trikot letztes Jahr Bombe fand, war mir irgendwie klar, dass es dieses Jahr auf jeden Fall schlechter werden wird. Wir hatten wir hatten schon schlechtere Trikots als das jetzt. Also das Trikot ist okay, das ist solide. Das kann man sich kaufen, muss man aber nicht. Es löst bei mir jetzt nichts aus, wo ich sage, da muss man jetzt viel drüber meckern. Ist aber auch nicht Bombe.
Ja, Letztes Jahr, da bin ich bei dir. Letztes Jahr, das war eins der wenigen Trikots, wo ich gesagt habe, ja, das möchte ich wirklich haben. Dieses Jahr, es ist nicht kreislig. Mich irritiert dieser Streifen oben so ein bisschen. Also, ja, das mit den Rauten finde ich ganz schön und nett, aber dieser Streifen irritiert mich und ja, dieses Penny DL-Logo, ich habe mich noch nicht wirklich dran gewöhnt.
Mei, gehört halt jetzt dazu.
Nicht wirklich.
Ja.
Und so schöne Einspieler, wenn einer raussuchen will, also das 2-0 der Jets gegen die Flames von gerade eben in Spiel 2, Traumtor. Also da freue ich mich jetzt auf die Einspieler danach. Das werde ich mir noch oft anschauen.
Und damit machen wir die Klammer zu Packmas Podcast Folge 10, würde ich sagen.
Jawohl.
Kann man, also ihr überrascht mich heute, also wie ihr die Überleitungen, Einleitungen, Ausleitungen hingebracht habt. Also
ja, aber wir lernen vom Besten, weißt du?
Ja. Kenne ich den?
Ja, ich glaube, du kennst ihn flüchtig.
Gut, das können wir ja an anderer Stelle weiter diskutieren. Packmas Podcast Folge 10 über den NHL-Neustart, über den aktuellen Kader des EHC Red Bull München und über die Möglichkeit eines neuen Hallenbaus am Münchner Flughafen. Am Mikrofon heute waren der Egel, der Sebi und meine Wenigkeit, der Flo. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin, jawohl, ganz wichtig, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
Servus.
Servus.